die Rhetorik, die er führte, als das Land ist im Verfall, im Untergang, es muss gerettet werden, das hat offenbar genützt und man hat drüber hinweg gesehen, dass er eben die Grenzen verschoben hat, auch in Bezug auf den Anstand, in Bezug auf die Auseinandersetzung innerhalb des Landes.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Paukenschlag in Washington. Einschätzungen zur Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. Von der Nordamerika-Expertin Brigitte Georgi-Findlay. Herzlich willkommen. Das hier ist mit Herz und Haltung, der Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder Korrespondenz. Mein Name ist Daniel Heinze. Hallo. Ja, der Blick auf die News-Ticker zur US-Wahl am Mittwoch dieser Woche, also am 6. November 2024, der sorgte bei vielen hier in Deutschland sowohl für ein banges Innehalten als auch für ein Déjà-vu. Donald Trump erlebt ein politisches Comeback. Nachdem 2020 der Demokrat Joe Biden gegen ihn gewann und Trump das Weiße Haus räumen musste, nicht ohne Widerstand, siegte er nun mit einer großen Mehrheit an Wahlleutestimmen über die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris. Gerade auch mit Stimmen aus wichtigen, früher mal tiefblau eingefärbten Swing States. Republikanische Mehrheiten im Senat und, so wie es zur Aufzeichnung dieses Podcasts aussieht, wohl auch im Repräsentantenhaus, also in beiden Kammern des amerikanischen Kongresses, lassen nicht nur einen umfassenden Politikwechsel, sondern auch einen grundlegenden Umbau des US-amerikanischen Staatsapparats erwarten. Was zu diesem deutlichen Wahlerfolg führte, welche Konsequenzen nun für die Weltpolitik und die USA zu erwarten sind und nicht zuletzt, welche Rolle die Unterstützung durch Christinnen und Christen verschiedener Kirchen bei seiner Wahl spielten, das bespricht heute hier im Podcast meine Kollegin Karin Wollschläger von der katholischen Nachrichtenagentur KNA mit einer profunden Kennerin der US-amerikanischen Politik und Kulturgeschichte, nämlich mit Professorin Doktorin Brigitte Georgi-Findlay. Seit 1997 lehrt sie als Professorin für Nordamerika-Studien an der TU in Dresden. Brigitte Georgi-Findlay, jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Frau Professorin Georgi-Findlay, in den Umfragen war es ja doch ein extremes, knappes Kopf-an-Kopf-Rennen und dann war plötzlich überraschend schnell klar, Donald Trump hat die US-Wahl gewonnen und wird eine zweite Amtszeit als Präsident antreten. Hat Sie das Ergebnis überrascht?
Ja, also meine Einschätzungen haben sich im Laufe der letzten Monate und Wochen verändert. Ich muss sagen, nach der Debatte zwischen Trump und Biden war ich davon ausgegangen, dass die Demokraten verlieren und Trump gewinnt. Als dann Frau Harris ihren Wahlkampf doch relativ mit relativ viel Energie und neuen Ideen hinlegte, dachte ich, dass sie das hinkriegt. Und dann war ich jetzt 4 Wochen in den USA, habe da privat und beruflich viel mit Menschen geredet. Und da muss ich sagen, da war mir schon klar, dass Trump eine sehr realistische Chance hat. Deswegen hat es mich dann am Schluss nicht mehr überrascht. Was mich allerdings weiterhin überrascht, sind die Umfragen. Die Art und Weise, wie die Umfragen daneben sind. Also ein Kopf-an-Kopf-Rennen vorhergesehen haben, wo dann im Grunde ein ungeheuer starkes Mandat an eine Partei gegangen ist.
Was haben die Menschen Ihnen erzählt, warum sie Trump wählen wollen?
Ich habe eine Erinnerung im Familienkreis. Ein junger Mann hat gesagt, habt ihr euch mal angeguckt, wie teuer ein Laib Brot geworden ist? Dann haben wir groß drüber diskutiert, dass die Wirtschaftspolitik des einen Präsidenten nicht immer gleich ankommt, also dass Biden nicht für alles verantwortlich ist und dass das eine längere Zeit braucht, um Wirtschaftspolitik tatsächlich zu verändern oder die Wirtschaft zu verändern. Das hat ihm zwar eingeleuchtet, aber das war jetzt so ein kleines Beispiel. Und insgesamt hatte ich das Gefühl, dass die Menschen mit der Richtung, in die das Land geht, unzufrieden waren und das Gefühl hatten, dass sie eigentlich nicht von der Politik vertreten werden.
In Deutschland konnte man jetzt so eine gewisse kollektive Schockstarre beobachten, ob das Ergebnis ist. Wie konnte denn Trump trotz seiner rassistischen und frauenfeindlichen Rhetorik im Wahlkampf gewinnen? Manche Analysten sagen ja auch, gerade deswegen hat er gewonnen. Wie beurteilen Sie das?
Ja, also im Grunde beides. Und da sind jetzt zwei Möglichkeiten. Also erstens wird man jetzt die sexistische Strategie, die Rhetorik heraussondieren. Die war im Grunde Teil dessen, was kürzlich ein afroamerikanischer Kommentator als die Bro-Strategy bezeichnete. Also das heißt, diese Unterhaltung unter Männern, hier sollten also Männer angesprochen werden und im letzten Teil des Wahlkampfs insbesondere junge Männer, weiße, schwarze Latinos, und die wurden dann eben in dieser hypermaskulinen Sprache des einfachen Mannes, der sich gegen das System wehrt, angesprochen. Da ist eine Entgrenzung gelaufen, eben auch dann auf dieser rassistischen Ebene, die mit Übertreibung, aber zum Teil auch Unterhaltung zu tun hatte. Und manchmal dachte ich, also Trump ist eigentlich ein ziemlich guter Unterhalter, wenn das nicht manchmal so entgrenzt wäre. Aber Entgrenzung und Spaltung ist hier auch Teil der Machtstrategie und der Teil des Ansprechens von Ängsten. So dass, also diese eine Strategie, diese Bro-Strategy ist eigentlich angekommen. Ja, also die war Teil, das war eine ganz bewusste Strategie. Und Trump konnte ja besonders unter jungen Männern, Latinos und schwarzen Männern punkten und sogar mehr als erwartet. Dass aber viele Menschen über all das hinweggesehen haben, einschließlich dessen, was ja vorher war, die Skandale, die Amtsenthebungsverfahren, alles, das müssen die Leute an irgendeinem Thema wirklich oder sie haben darüber hinweggesehen, weil ihnen einfach andere Themen und Erwartungen wichtiger waren. Also wieder die Wirtschaftsproblematik, also hohe Steuern, teurer Wohnraum, die Inflation, der Wegfall der Industriearbeitsplätze, allerdings schon vor längerem. Dann der Kontrollverlust an der Grenze, selbst wenn das Problem der illegalen Einwanderung übertrieben wird durch die Rhetorik von Trump, es ist ein Problem. Und das haben die Demokraten zum Teil nicht ernst genommen. Und dann der Eindruck, hier werden teure Einsätze im Ausland unternommen. Warum kann das Geld jetzt nicht für uns hier verwendet werden? Also ihm wurde offenbar zugetraut, dass er diese Probleme in den Griff bekommen kann, als Businessman, als Macher, als einer, der schon mal Präsident war. Das hat man ja öfters gehört. Wenn er ein Business hat, dann kann er auch ein Land unter Kontrolle bringen. Und dazu dann die Wahrnehmung, dass es den Menschen vor 4 Jahren besser ging, dass es eine bessere Wirtschaft gab, keine Kriege, denn die Mauer an der südlichen Grenze wurde gebaut. Und die Rhetorik, die er führte, also das Land ist im Verfall, im Untergang, es muss gerettet werden, das hat offenbar hier genützt, und man hat drüber hinweggesehen, dass er eben die Grenzen verschoben hat, auch in Bezug auf den Anstand, in Bezug auf die Auseinandersetzung innerhalb des Landes. Es scheint also, dass nicht nur MAGA-Anhänger ihn gewählt haben, sondern eben auch alle, die das Gefühl haben, es muss sich etwas verändern und sich dann über diesen Mann keine Illusion gemacht haben.
Trotzdem bleibt ja irgendwie die Frage, warum Kamala Harris nicht punkten konnte. Also bei vielen Minderheiten etwa schnitt sie sogar noch schlechter ab als vor 4 Jahren John Biden. Und auch die Erwartung hat sich nicht erfüllt, dass deutlich mehr Frauen für Harris votieren.
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Also zunächst mal muss man zur Person von Kamala Harris sagen, sie war als Vizepräsidentin relativ blass und die Diskussion um Kamala Harris war sehr oft negativ, weil sie, es wurde ihr nachgesagt, dass sie in ihren früheren Jobs ganz schlecht mit dem Team umging und so weiter. Das ist die eine Sache. Da kann man dann sagen, also sie war blass, sie war weniger bekannt und hatte am Schluss ja auch weniger Erfahrung in diesem Wahlkampf. Dann wird ihr natürlich nachgesagt, das, was unter der Biden-Regierung stattfand, da hat sie einen Anteil dran. Und sie hatte große Probleme, sich zu distanzieren. Ganz am Anfang wurde sie ja gefragt, ob sie was anders machen würde. Und dann sagt sie, ich mache gar nichts anders. Sie musste sich dann mit der Zeit distanzieren, weil das war lebensnotwendig. Und Biden war dann zum Teil, wie ein Kommentator gesagt hat, wie ein Albatros um ihren Hals. Und er hat ihr sicherlich zum Teil auch noch geschadet. Und die Politik der Biden-Regierung, von der konnte sie sich nicht distanzieren. Sie wurde im Grunde dafür verantwortlich gemacht. Gleichzeitig hat sie im Grunde keinen schlechten Wahlkampf hingelegt. Sie hat sehr spät ja angefangen, musste viel umdenken. Also sie haben ja im Grunde Strategien verändert. Und man muss sich am Schluss fragen, ob die Prioritätensetzung dann richtig war. Also sie hat ja eigentlich ihr Frausein nicht hervorgehoben. Auch nicht, dass sie Schwarze ist und Interin. Aber sie hat das Thema Frauen und Abtreibung ziemlich stark in den Mittelpunkt gestellt. Dann an irgendeinem Punkt war das Trump-Bashing noch wichtiger und in der Debatte mit Trump, in der einzigen Fernsehdebatte, konnte sie ja eigentlich punkten, indem sie ihn angriff und zwar da, wo es wirklich wehtat. Dann hat sie eigentlich eine wichtige Strategie entwickelt, die bei beiden damals ja funktioniert hat, also die Gemeinsamkeiten trotz dieser vielen Spaltungen zu betonen. Dann auch dieser Optimismus, diese Zukunftsbetontheit, we won't go back, das hat eigentlich funktioniert. Und sie hat dann auch Republikaner einbezogen, hat sich als internationalistisch gezeigt. Aber genau das alles kann natürlich bei einem anderen Teil der Wähler dann negativ zu Buche schlagen. Und das ist wohl der Fall gewesen. Und was mir so langsam wirklich Gedanken macht, ist, dass die Demokraten, das sieht man im Wahlverhalten, offenbar nur noch für die Vorstädte Politik machen, für Leute auf einem bestimmten Bildungsniveau, die auch eine bestimmte Profession haben und scheinen wirklich Probleme zu haben mit den Arbeitern, mit dem ländlichen Raum. Das Thema Wirtschaft ist einfach viel zu spät gekommen, dass offenbar für die Leute im Mittelpunkt steht. Da erinnert man sich an Bill Clinton, der im Grunde damals dem George Bush Senior das Wasser abgegraben hat, indem er gesagt hat, it's the economy, stupid. Und hier ist es eben auch so gelaufen, dass eigentlich, so wie ich das sehe, die Wirtschaftskraft des Landes und die wirtschaftliche Situation für viele Wähler im Mittelpunkt stand. Und sie hat das zu spät adressiert.
Jetzt hat Trump gewonnen und es ist seine zweite Amtszeit und alle fragen sich, wird er jetzt noch stärker, noch gefährlicher, noch mächtiger sein als beim ersten Mal? Es gibt wenige beschwichtigende Stimmen, die sagen, na ja, in der ersten Amtszeit ist die Welt auch nicht untergegangen. Es hat sich gezeigt, nicht alles, was er angekündigt hat, hat er auch umgesetzt. Andere sagen, Und das ist die Mehrheit. Beim ersten Mal kam er völlig unvorbereitet ins Amt. Dieses Mal weiß er ganz genau, welche Instrumente er einsetzen kann, welche Macht er hat. Es waren ja parallel auch die Kongresswahlen. Die Republikaner haben jetzt in beiden Kammern die Mehrheit. Trump kann also erstmal durchregieren, oder?
Das sieht so aus. Also er hatte ein ungeheuer überzeugendes Mandat bekommen. Nicht nur das Weiße Haus, sondern auch den Senat, den hat er ja im Grunde schon, wie es im Repräsentantenhaus aussieht, werden wir noch sehen. Aber das sieht auch so aus, als ob die Republikaner gut dastehen. Und er hat die konservative Mehrheit im Supreme Court, die zementiert ist, die er ja selber herbeigeführt hat und kann wahrscheinlich dann auch mehr Richter noch ernennen. Also die Fragen stellt sich natürlich jeder. Und wenn man jetzt die New York Times zum Beispiel liest, da wird die Frage wirklich gestellt, wird er jetzt autokratisch regieren? Was passiert mit der amerikanischen Demokratie? Und viele Leute, mit denen ich ja gesprochen habe, haben Harris gewählt, weil sie Angst um die amerikanische Demokratie haben. Ja, alles andere war egal. Aber ich muss sagen, ich weiß es nicht. Wir wissen nicht, wie er mit der Verfassung umgeht, mit der er in seiner ersten Amtszeit ein problematisches Verhältnis hatte. Dann die Frage, kann er illegale Einwanderer wirklich deportieren in der Form, wie er sich das vorstellt? Und dann geht's drum, wie er den Regierungsapparat umbauen will, mit Elon Musk dann auch noch. Dann die Feinde im Inneren mit Militär bekämpfen. Also ich weiß es nicht, ob er das kann. Also die New York Times sieht das, sieht die Wahl als einen totalen Rechtsruck mit dem System der Demokratie under stress, am Abgrund oder gerade an dem Punkt, wo es in ein autokratisches System übergeht. Also man kann vielleicht seine erste Amtszeit auch als Modell nehmen. Also Sie haben zwar gesagt, dass er da nicht viel angekündigt hat und dann war vieles anders. Aber er hat, wenn man wirklich anguckt, mit seinen Alleingängen und seinem Bullying und ohne Interesse an Policy Details und mit totaler Unberechenbarkeit, also der hat die NATO angezählt, hat die konservative Mehrheit im Supreme Court zementiert, hat die Grenze an der Grenze die Mauer gebaut, gegen großen Widerstand und hat im Grunde Grenzen verschoben, auch in Bezug auf seine eigene Partei. Also die Partei ist eine Trump-Partei jetzt. Und Unberechenbarkeit als Strategie. Was kann man dazu sagen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, ob er da tatsächlich das alles durchziehen kann. Also die jetzige Regierung ist abgestraft worden und er muss jetzt liefern.
Sie haben gerade schon die NATO angesprochen. Als Trump als Sieger feststand, erklärte die Konferenz der europäischen Rabbiner, ich zitiere, diese Wahlergebnisse in den USA sind ein deutliches Zeichen für Europa, dass die jahrzehntelange Abhängigkeit von Uncle Sam in Sachen Sicherheit vorbei ist. Was bedeutet es für die Kriege in der Ukraine und in Israel, dass Trump jetzt wieder Präsident sein wird?
Also erstmal bin ich ein bisschen überrascht, dass das jetzt erst überhaupt gesehen wird, weil, wie gesagt, die NATO ist schon lange angezählt und die Biden-Regierung hat auch in der Folge der Trump-Regierung viele Politikteile übernommen und dass Europa für die eigene Sicherheit sich rüsten muss, das ist schon lange bekannt. Aber in dieser aggressiven Form hat es natürlich Biden nicht gemacht. Es kann sein, dass hier wieder dieselbe Situation eintritt, die wir aus der ersten Amtszeit kennen. Wir kennen noch das Bild, wo Angela Merkel sich über ihn beugte und alle anderen dahinter standen und sie mussten ihn von irgendwas überzeugen. Ich weiß es nicht, was da in Bezug auf die Ukraine auf Europa zukommt.
Ist die Ukraine überhaupt ein Konflikt, für den sich Trump wirklich interessiert? Oder sagt er, das interessiert mich da nicht, so viel Geld will ich da gar nicht reinstecken?
Also ich könnte mir vorstellen, dass es ihm gut, dass er das Gefühl hat, okay, wenn ich diesen Krieg jetzt zu Ende kriege, dann bin ich der große Mann. Also muss ich mit Putin reden. Und die Gefahr besteht, dass er dann die Außenpolitik wie vorher als Teil des persönlichen Deals zwischen Männern macht. Und die Gefahr besteht eben, dass der Deal dann, ja, damit endet, ja gut, Frieden kriegen wir schon hin, aber in der Ukraine ist halt ein ganzer Teil weg. Das sind diese Kompromisse. Ich weiß es nicht, ob er das alles machen kann. Aber was jetzt Israel betrifft, da können wir das Modell der ersten Amtszeit wieder nehmen. Also das ist ein unverrückbarer Supporter, Unterstützer von Israel. Und Netanyahu hat ihm ja, glaube ich, als erster gratuliert. Und die haben im Grunde auch, also die jetzige israelische Regierung hat ja auch auf eine Trump-Regierung gewartet.
Schauen wir mal auf das Thema Religion bei dieser Wahl. Im Wahlkampf stilisierte Trump sich gerade zum Ende als von einer übernatürlichen Hand Auserwählter. Kamala Harris sagte, ich bete jeden Tag, manchmal zweimal am Tag. Sie sei im Glauben an einen liebenden Gott erzogen worden und lebe ihren Glauben, indem sie überlege, wie sie anderen helfen könne. In deutschen Wahlkämpfen würde so etwas völlig befremdlich wirken. Warum ist das in den USA anders?
Wir haben in der amerikanischen Politik schon immer eine moralische Dimension gehabt. Demokraten wie Republikaner betonen das in ihren Reden. Brauchen Sie nur mal die Antrittsreden anzuschauen. Und genau das hat Robert Bella, der Historiker Robert Bella, in den 60er Jahren gemacht und hat dazu den Begriff Civil Religion geprägt. Und damit meint er ein überkirchliches oder überinstitutionelles Konzept von Religion, das nicht an Konfessionen oder Kirchen gebunden ist und das Teil der Definition der amerikanischen Nationalidentität ist. Also wenn Sie sich das Geld anschauen, die Banknoten, da steht In God We Trust und fast jeder amerikanische Präsident beendet seine Reden mit dem Spruch In God We Trust. Und das ist Teil von Ritualen, die auch am 4. Juli, am Unabhängigkeitstag wiederholt werden. Also es ist eine schon lange übliche Dimension in der amerikanischen Politik, die auch damit zu tun hat, dass die USA ja im Grunde keine Säkularisierungstendenzen aufweist, wie Europa zum Beispiel. Dass also im Grunde hier die Religion sogar noch stärker geworden ist, also Religiosität und religiöse Bewegungen, die waren ja schon immer Teil der amerikanischen Kultur und das ist in letzter Zeit noch verstärkt der Fall gewesen. Also Religion und Kirchen haben schon immer eine sozialpolitische Rolle gespielt, aber bis in die 50er Jahre haben sie sich im Grunde von der Parteipolitik ferngehalten. Und das hat sich dann verändert mit den 60er, 70er Jahren, wo eine Politisierung der Protestanten, aber übrigens auch der vieler Katholiken und Juden eingesetzt hat, als Teil dessen, was man dann die neue Rechte oder die religiöse Rechte bezeichnet. Das hat alles mit der Präsidentschaft von Ronald Reagan angefangen, aber dazu vielleicht später nochmal.
Nach der Wahl zeigte sich ja, christliche Wähler haben maßgeblich zum Sieg von Donald Trump beigetragen. Also 54% der Katholiken wählten ihn und in der Gruppe der Protestanten und übrigen Christen waren es sogar 61%. Wie kommt das? Trump ist ja eher das genaue Gegenteil eines nach christlichen Werten orientierten Sonntagsknaben.
Das stimmt, er ist ein unwahrscheinlicher Fürsprecher für diese Gruppe. Aber hier wiederholt sich etwas, was bereits im ersten Wahlkampf 2016 stattfand und dann auch während der Amtszeit. Da haben ja ihn damals 81% der Evangelikalen gewählt, die vom republikanischen Establishment enttäuscht waren. Und er hat zum einen die Wirtschaftsliberalen, sagen wir mal, ruhig stellen müssen und gleichzeitig auch die Evangelikalen, die ihn gewählt haben. Und während seiner Amtszeit hat er einige Dekrete zur Förderung der religiösen Freiheit ins Leben gerufen, zur Verteidigung des christlichen Erbes Amerikas, hat konservative Richter ernannt, die ja dann das Abtreibungsgesetz überwerfen konnten oder ja umwerfen konnten, verteidigte das Existenzrecht Israels, erließ ein Einreiseverbot für Muslime und all das führte dazu, dass insbesondere evangelikale Wähler ihn als Gefäß Gottes und als, wie war das, als Instrument der Vorsehung gesehen haben. Also die MAGA-Bewegung, die hinter ihm steht, hat zum großen Teil religiöse Wähler in sich und vor allem evangelikale Wähler. Und es lässt, und dass er dann eben jetzt auch wieder hier den Sieg unter diesen Wählern errungen hat, hat damit zu tun, dass die Teil seiner Bewegung sind. Ich muss aber dazu noch was hinzufügen, was mir kürzlich erst in die Hände gekommen ist. Der Amerikanist Johannes Völz hat in der FAZ über J.D. Vance geschrieben, der ja zum Katholizismus konvertiert ist. Und er ist Teil einer intellektuellen Bewegung innerhalb der neuen Rechten, der Alt-Right, der alternativen neuen Rechten, die sich im Internet tummelt, den der Katholizismus als eine Autorität und Institution zur Aufrechterhaltung einer moralischen Ordnung dient. Und da kommen nochmal weitere Momente mit dazu.
Sie haben das Stichwort Abtreibung schon genannt. Es war ein wichtiges Thema für die religiösen Wähler. Während Harris im Wahlkampf für eine umfassende, in Anführungszeichen, reproduktive Freiheit warb, positionierte sich Trump klar auf die Seite der sogenannten Pro-Life-Bewegung. Er forderte eben, dass die gesetzliche Regelung zu Schwangerschaftsabbrüchen den einzelnen Bundesstaaten überlassen werden müssen. Was denken Sie, Frau Professorin Georgi Findlay, ist Trump aus wahltaktischen Gründen gegen Abtreibung?
Abtreibung war das Thema, das religiöse Wähler seit den 70er Jahren, also die ich vorhin genannt hatte, mobilisiert hat. Und dazu mobilisiert hat, politisch tätig zu werden und dass sie auch radikalisiert hat. Ich habe das mal nachgeschaut, also in den 50er, 60er Jahren waren die Evangelikalen und überhaupt religiöse Wähler in Bezug auf Abtreibung und die Pille und Empfängnisverhütung relativ liberal. Und in den christlichen Medien, wo man das nachlesen kann, war zum Beispiel auch so im Rahmen der Eheberatung diskutiert worden, also relativ rational und auf intellektueller Ebene über die medizinischen und theologischen Aspekte von der Abtreibung. Und zu dieser Zeit ging es ja eher um die Bevölkerungsexplosion als Problem. Und also, wie gesagt, Abtreibung wurde relativ, es wurde auch liberalisiert in den Staaten, in den Bundesstaaten. Und da diese Entwicklung wurde von diesen religiösen Wählern, auch den Evangelikalen, mit Wohlwollen eigentlich betrachtet. Dann kam die Entscheidung des Supreme Court 1973, Roe v. Wade. Und das hat diese ganzen Gruppen kalt erwischt und sie haben sich gefragt und waren empört darüber, wie der Staat sich eigentlich über diese religiöse Meinungsführerschaft über Familie und Moral hinwegsetzen kann und wie der Staat eben solche weitreichenden Entscheidungen eigentlich treffen kann, die das Private und das Moralische betreffen. Wir wissen natürlich auch, dass warum das von der feministischen Bewegung und von der Frauenbewegung hier ins Leben gerufen wurde. Aber wenn man das von der Seite sieht, muss man bedenken, es war ein Paradigmenwechsel.
Können Sie vielleicht für unsere HörerInnen nochmal genau erklären, was der Paradigmenwechsel war?
Der Paradigmenwechsel mit der Entscheidung Roe v. Wade und auch in Richtung der Radikalisierung der evangelikalen und der religiösen Wähler. Also die Radikalisierung und Politisierung der evangelikalen Wähler ist zum Teil oder zum großen Teil auf diese Entscheidung zurückzuführen. Und seit den 70er Jahren und insbesondere dann in den 1980er Jahren entstand eine Koalition, die man dann die christliche Rechte oder religiöse Rechte nennt. Und die hat sich seither zu einer politischen Kraft entwickelt, die gehört werden muss. Und Abtreibung ist eines ihrer Themen. Also man hat noch Evolution versus Creationism, dann die Schulgebete waren noch, religiöse Bildung ist ein Thema. Und Trump hat das Thema Abtreibung bereits in seinem ersten Wahlkampf und in seiner ersten Amtszeit nicht nur thematisiert, sondern durch die Ernennung konservativer Richter forciert und hat dann im Grunde die politische Entscheidung herbeigeführt. Und jetzt zurück zu Ihrer Frage, wahrscheinlich aus wahltechnischen Gründen. Aber das ist gut gelaufen.
Wir haben einen Wahlkampf erlebt, der sehr aufgewühlt war und die US-Gesellschaft tief gespalten hat. Zum Abschluss vielleicht noch die Frage, ist es überhaupt denkbar, dass Trump einen irgendwie versöhnlichen Kurs einschlagen wird?
Also ich habe mir die Rede von Trump angehört, in der er eine goldene Ära Amerikas ankündigte. Und die war seltsam widersprüchlich. Auf der einen Seite war sie wieder voll dieser bombastischen Behauptungen und der Dämonisierung des Gegners als Feind. Gleichzeitig hat er dazu Sachen gesagt wie "We have to put divisions behind us" oder "Also jeder Bürger, ich werde für euch kämpfen mit jedem Atemzug." Und dann hat er noch ein Common Core of Common Sense beschworen. Das sind Begriffe, die er sonst nicht benutzt. So, aber ich habe vorher schon gesagt, zu Trumps Strategien gehörte bisher die Unberechenbarkeit. Und es ist für mich sehr schwer vorherzusehen, ob sich da noch ein anderer Trump herausstellt, ein anderer als der, den wir meinen zu kennen.
Es bleibt spannend. Frau Professorin Georgi Findlay, ganz herzlichen Dank für Ihre Erläuterungen und Analyse zur US-Wahl.
Ich danke Ihnen für das Interesse.
Karin Wollschläger, die Leiterin des Büros Hauptstadt und Ostdeutschlands der katholischen Nachrichtenagentur KNA, im Gespräch mit Professorin Doktorin Brigitte Georgi Findlay. Wie sich die Politik in den USA und die Rolle, die Religion und Christinnen und Christen dabei spielen, weiterentwickelt, das werden wir bei Mit Herz und Haltung natürlich auch weiter aufmerksam für und mit euch beobachten. Eine Folge zur USA aus unserem Archiv haben wir für euch auch in den Shownotes, also im Begleittext zur heutigen Episode, verlinkt. Kompakte Hintergrundinformationen zum Urteil Roe vs. Wade des Supreme Court, welche jahrelang das Abtreibungsrecht in den USA prägte und über das die beiden ja auch gerade gesprochen haben, findet ihr ebenfalls in den Shownotes verlinkt. Und für alle, die beim Hören über die Abkürzung MAGA gestolpert sein sollten, dahinter verbirgt sich der altbekannte Trump-Slogan Make America Great Again, den Donald Trump bereits in seinem ersten Wahlkampf 2016 benutzt hat. Und daraus ist inzwischen so eine Art Bewegung geworden, eben MAGA. So, was denkt ihr über das Comeback von Donald Trump? Wie geht's weiter in den USA? Wir freuen uns über eure Gedanken. Schickt sie uns per Instagram oder über Facebook oder direkt über die Website der Katholischen Akademie lebendig-akademisch.de. Bitte abonniert uns, um nichts zu verpassen, was wir hier auf diesem Kanal für euch tun. Empfehlt uns gerne weiter an Menschen, die sich für die Themen unseres Podcasts interessieren könnten. Und wenn ihr mögt, gebt uns gerne eine gute Bewertung, 5 Sterne bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Vielen Dank für euren Support. An dieser Folge heute mitgearbeitet haben Karin Wollschläger, Jonathan Burger, Emily Siegel und ich. Ich bin Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.